NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Es muss einfach ins Bewusstsein der Menschen, dass wir weit gekommen sind, dass unsere Vormütter viel für uns erkämpft haben. Also wir stehen ja auch auf ihren Schultern, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber dass eben immer noch nicht so ist, dass wir sagen können, yippie, wir haben paradiesische Zeiten und da wollen wir hin.
Das wünschen wir uns natürlich, dass es nicht mehr so diese Hierarchie ist wie früher, naja, der Sohn übernimmt den Betrieb, sondern dass man nach der Kompetenz guckt. Okay, da ist eine Tochter, die hat auch Landwirtschaft gelernt, studiert, die kann es genauso gut.
Die Rechte, die dann die Frauen tatsächlich durch solche Bewegungen bekommen haben, finden wir schon tatsächlich in dem Koran. In einer Zeit, wo die Frauen wirklich gar keine Rechte hatten und als Objekte galten. Ich möchte nicht auf die Stufe des 7. Jahrhundert bleiben, aber das zeigt, und das ist auch mein Verständnis vom Koran, da wo Unrecht passiert, muss man aktiv werden und muss man was dagegen tun.
Jesus ist so gesehen dann auch ein Kind seiner Zeit, der Mensch Jesus und vor allem die Erzählungen über ihn. Und doch lässt sich das staunend feststellen, dass er einen wertschätzenden Blick auch auf Frauenleben gehabt hat. Also Gleichnisse beispielsweise, wo er Frauen zu Protagonistinnen macht. Oder Szenen, wo er mit Frauen in Kontakt und in Berührung ist. Bis dahin, dass die erste Auferstehungszeugin eben eine Zeugin, eine Frau gewesen ist.
Vier Frauen haben wir da gerade gehört, die für die Rechte von Frauen, sei es im Alltag oder im Glauben, arbeiten und sich auf unterschiedliche Weise engagieren.
Und obwohl jedes Jahr der Internationale Frauentag gefeiert wird, gibt es immer noch etliche Themen, die eine besondere Frauenperspektive verdienen.
Um einige dieser Themenfelder soll es heute gehen. In dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal kommen Frauen zu Wort, die aus theologischer und gesellschaftspolitischer Sicht auf den Internationalen Frauentag schauen und was sie dabei beschäftigt. Zum Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft begrüßen Sie und euch Bita Schaffinia
und Martina Kote.
Jedes Jahr wird rund um den 8. März über Frauenthemen berichtet, in den sozialen Medien, in den Nachrichten oder auch in politischen Reden. Dabei ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass dieser Tag nie als freundliche Geste oder wiederkehrende Erinnerung gedacht war. Er war ja ursprünglich ein Kampftag.
Heraus mit dem Frauenwahlrecht, hieß es 1911, als der Frauentag entstanden ist. Denn im Kaiserreich durften Frauen sich bei Wahlen nicht aktiv beteiligen und es gab keine weiblichen Abgeordneten. Das änderte sich erst in der Weimarer Republik. Im Januar 1919 durften Frauen das aktive und das passive Wahlrecht ausüben.
Und seit 1921 wird der Frauentag am 8. März gefeiert. Und seit 1975 wird er auch von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Heute hat sich da vieles verändert. In Deutschland dürfen Frauen selbstverständlich wählen, studieren, Unternehmen führen. Junge Frauen kannten lange nur eine Kanzlerin und keinen Kanzler. Und doch liegt zum Beispiel die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hierzulande weiterhin bei rund 16%.
Und deshalb ist der 8. März immer noch mehr als ein symbolischer Feiertag. Er hat immer noch für viele Frauen eine Bedeutung. Es finden Demonstrationen statt und viele Frauennetzwerke haben Aktionen zu unterschiedlichsten Themen geplant.
Ein solches Netzwerk, das schon lange existiert, ist das der Landfrauen.
Und das Image von den tollen Kuchenbäckerinnen und genialen Köchinnen haftet ihnen bis heute an.
Ja, was soll ich sagen? Das sind unsere Wurzeln, das ist unser Ursprung. Und es ging ja damals um die hauswirtschaftliche Bildung vor über 75 Jahren.
Das sagt Elisabeth Brunkhorst. Sie ist die Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbandes.
Und mittlerweile geht es bei uns um Nachhaltigkeit, es geht um Medienkompetenz, Verbraucherbildung, politische Bildung und vieles, vieles mehr. Und ja, ich würde mal sagen, wir können es noch. Fragen Sie heute mal jemanden, ob er noch eine Schwarzwälder Kirschtorte backen kann. Das sind für mich Alterskompetenzen, das ist Wissen. Und das geht verloren und wir haben das noch. Und ich finde, da können wir auch sehr stolz drauf sein, wie auf all das andere, was wir machen.
Allein in Niedersachsen sind mehr als 60.000 Frauen in 259 Landfrauenvereinen engagiert. Es ist ein Netzwerk mit Geschichte, dessen Ursprünge noch weiter zurückreichen als der Weltfrauentag. Da schon 1898 Elisabeth Böhm zusammen mit 15 Frauen den ersten landwirtschaftlichen Hausfrauenverein gegründet hat.
Ja, und aus diesem kleinen Zusammenschluss, in dem sich die Frauen vor allem über hauswirtschaftliche Themen ausgetauscht haben, sind dann die Landfrauen hervorgegangen, die sich heute in Niedersachsen auf vielfältige Weise vor Ort engagieren. Besonders das politische Engagement von Frauen ist Präsidentin Elisabeth Brunkhorst ein wichtiges Anliegen.
Frauen an die Hand zu nehmen, ihnen gute Vorbilder zu zeigen, was man erreichen kann, wenn man in die Politik geht. Und warum es so wichtig ist, dass wir Frauen überhaupt in die Politik gehen, um unser Wissen da anzubringen, aber auch um unsere Forderungen, die wir haben, die wir für den ländlichen Raum brauchen, dass das ganz wichtig ist. Das ist zum Beispiel auch eins, also wenn es um Kinderbetreuung im ländlichen Raum geht, wenn es um Care-Arbeit geht und all das, da finde ich, sind Frauen ganz, ganz wichtig in der Politik und auch da sind wir stark dabei, die zu unterstützen.
Auch wenn die meisten Landfrauen eben dort auf dem Land tätig sind, ist Elisabeth Brunkhorst der Austausch wichtig.
Wir haben zum Beispiel sehr schön im letzten Jahr die Marktgespräche gehabt, da hatten wir die Kirchen mit im Boot, weil wir auch gesagt haben, natürlich spielt Kirche gerade im ländlichen Raum eine große Bedeutung. Allerdings möchten wir auch gerne in die Städte, dieses Verständnis Stadt-Land, diese Brücke wieder zu schlagen, dass wir mehr miteinander reden, kommunizieren, uns austauschen und eben auch unser, ja, das Wissen, was wir auf dem Land haben, auch in die Stadt bringen und umgekehrt. Und das war für uns eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil da sind dann auch wirklich in diesen Kirchen Menschen aufgestanden, haben gesagt, wir hatten eine Kartoffelbäuerin da, der sagte, ach, er unterstützt gerne die Landwirte in Israel mit den Kartoffeln. Und dann hat aber die Landwirtin, konnte ihm genau sagen, wie Landwirtschaft da funktioniert und warum es auch so wichtig ist, die hiesige Landwirtschaft zu unterstützen. Und ich finde, das ist toll, dass wir sowas machen können.
Soweit Elisabeth Brunkhorst, die Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbandes.
Im Vorfeld des Weltfrauentages beschäftigen sich ja viele Frauenvereine oder Zusammenschlüsse mit Themen, die Frauen auf den Nägeln brennen.
Ja, so widmet sich das Netzwerk Evangelische Frauen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover in der Reihe Frauenstimmen dem Thema Frau und Geld. Dazu ist letzte Woche in die Marktkirche geladen worden und Susanne Paul erklärt die Themenwahl folgendermaßen.
Also es gibt viele Frauen, die sagen, ach, mit Geld mag ich nicht so, ach, das macht mein Mann. Und wir merken aber, dass wir immer wieder ja auch mit Lebensbrüchen umgehen müssen und in denen merkt man dann oft, wie schwierig das ist, wenn man selber keine Ahnung hat davon. Und Geld hat auch immer was mit Teilhabe zu tun und wenn wir Teilhabe haben wollen, wenn wir sowas wie Geschlechtergerechtigkeit auch haben wollen, dann ist es eben auch wichtig, dass Frauen sich eben auch mit diesem Thema beschäftigen. Und deshalb haben wir für dieses Jahr gesagt, wir nehmen das Thema Frauen und Geld.
Susanne Paul ist nicht nur Pastorin, sondern sie ist auch im letzten Jahr zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden der evangelischen Frauen in Deutschland gewählt worden. Zudem ist sie kommunalpolitisch in der Region Hannover für die SPD aktiv. Mit Blick auf das Thema Gleichberechtigung und Kirche, da könnte man ja vielleicht meinen, im Gegensatz zu ihren katholischen Schwestern sind die evangelischen Frauen gut aufgestellt in der Kirche, oder?
Es gibt Pastorinnen und Bischöfinnen, also Frauen am Altar sind in der evangelischen Kirche mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Es gibt aber, so Susanne Paul, viele andere Bereiche, in denen es durchaus noch etwas zu tun gibt.
Unsere Kirche ist ein Abbild der Gesellschaft und genauso wie es in der Gesellschaft immer noch bestimmte Bilder von Frauen gibt, also auch gerade bei unserem Thema Frauen und Geld oftmals, aber auch was Stellen angeht, was Familienbilder angeht, was Vorstellungen davon angeht, wie Kirche sein soll, gibt es natürlich auch einfach bei uns in der Kirche immer noch Bilder, die wir lieber überwunden wüssten, aber die eben einfach immer noch da sind. Und man darf nicht vergessen, die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte-Studie, hat ja sehr deutlich gezeigt, dass gerade die Geschlechterfrage auch ein Einfallstor für Menschen, die sich auch zur Kirche zugehörig fühlen. Weil das ist ein Punkt, wo man merkt, dass die Leidenschaften hochgehen, auch in der Kirche. Also die Frage, wenn ich eine weibliche Gottesanrede in unserem Programm im Vorwort erwähne, da kriege ich Mails zu, dass das nicht geht und dass man das doch nicht machen sollte oder dass wir die Männer ausschließen oder dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass wir uns doch da bitte raushalten sollten. Also solche Dinge passieren eben auch in unserer Kirche und deshalb ist es wichtig, da wirklich auch aufzupassen.
Um den Internationalen Frauentag herum hat das Netzwerk Evangelische Frauen etliche Veranstaltungen organisiert, unter anderem auch zu einem Phänomen, das aus den USA zu uns herübergeschwappt ist und das scheinbar überholte Rollenbilder zementiert. Es geht um die sogenannten Tradwives.
Ja, am 10.3. in der Lutherkirche, da gibt's ein Podium zu diesen traditionellen Ehefrauen. Das wäre wohl die grobe Übersetzung.
Wir sehen auf der einen Seite die Gefahr, dass das auch von rechter Seite missbraucht wird. Also dass da natürlich dann gegen den sogenannten Gender-Gaga Aktionen gemacht werden. Auf der anderen Seite ist unser Interesse auch ein bisschen, das nochmal gegen den Strich zu bürsten. Also zu sagen, ich will mich nicht in den ganzen Karrierestress hineinbegeben. Ich möchte nicht in diese schneller, höher, weiter mit einsteigen, sondern ich möchte gerne in meiner Familie leben. Also das hat ja auch was ein bisschen Widerständiges gegen das, was bei uns gerade zurzeit passiert. Und das miteinander rauszulocken, also das ist hier der Veranstaltung. Es geht in der Veranstaltung nicht darum, Tradwives abzuwatschen. Wir haben ja auch eine echte zu Gast. Auf dem Podium sitzen, so es geht darum, miteinander mal rauszukriegen, was sind da eigentlich auch Elemente, die wir auch nutzen könnten.
Generell sollte es ja nicht darum gehen, Lebensmodelle gegeneinander auszuspielen.
Ganz genau, das ist der Punkt. Und das passiert leider unter Frauen häufig noch. Also, dass man sagt, ich habe mein Kind doch nicht gekriegt, um es in die Krippe zu geben oder andersrum, mein Gott, du arbeitest gar nicht, du bist ja die ganze Zeit nur zu Hause. Also das sind Dinge, die wir eigentlich sein lassen sollten. Es ist wichtig, dass wir für jede unserer Lebensformen, für die wir uns entscheidende Verantwortung übernehmen. Es hat alles Konsequenzen. Wenn ich zu Hause bleibe, muss ich überlegen, was mache ich mit meiner Rente, mit meiner Altersvorsorge. Die Ehe ist nicht mehr die sichere Altersvorsorge, die es vielleicht früher mal war. Also da muss man schon gucken, aber ansonsten finde ich, sollten Frauen auch entscheiden können, wie sie leben wollen und dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, wie das dann gut zu regeln ist.
Wichtig findet Susanne Paul bei ihrem Engagement auch, dass es von theologischer Seite her eine Organisation gibt, die auch eine Stimme hat.
Also wir haben das jetzt gemerkt bei der Diskussion um den Paragraph 218, da waren wir mit in die Gesetzesberatung involviert. Wir haben ein Papier gemacht, ein theologisches Grundsatzpapier zum Thema 218. Wir haben ein Papier gemacht zum transsexuellen Gesetz, was auch wieder, also angefragt war auch von der Bundesregierung. Also dass es ein Gegenüber gibt, auch was aus Frauenseite sich zu wichtigen gesellschaftlichen Themen äußert. Und das kann man nur machen, wenn man sich zusammentut. Wenn das jede einzelne Landeskirche machen wollte, das ist kompliziert.
Jetzt haben wir schon den 8. März und in unterschiedlichen Gruppen engagierte Frauen in Deutschland in den Blick genommen, aber der Weltfrauentag wird ja weltweit begangen.
In manchen Ländern ist er offizieller Feiertag, etwa in Teilen Osteuropas oder Zentralasiens, in anderen ist er vor allem ein Tag des Protests.
In Iran zum Beispiel ist der 8. März kein staatlich anerkannter Feiertag und doch hat er dort eine lange Geschichte. Der Kampf von Frauen für Gleichberechtigung reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Schon in den frühen 1920er Jahren haben Frauen begonnen, sich zu organisieren, Bildung zu fordern, Rechte einzuklagen. Das Wahlrecht für Frauen wurde in Iran 1963 eingeführt. Scheidungen und Abtreibungen waren möglich. Frauen konnten Universitäten besuchen. Und nach der Islamischen Revolution von 1979 wurden die Frauenrechte dann wieder zurückgedrängt. Der Kampf der Frauen blieb unter völlig veränderten politischen Vorzeichen.
Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie stark Frauen dort öffentlich auftreten. Die Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini haben weltweit Aufmerksamkeit erregt. Frauen leben Freiheit. Das war nicht nur ein Slogan, sondern ein gesellschaftlicher Aufbruch.
Und wie es jetzt aktuell in Iran weitergeht, das steht in den Sternen. Generell kann man, glaube ich, aber sagen, dass das Thema Frauenrechte in islamisch geprägten Gesellschaften wie Iran immer besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Wie wird in einem Land wie dem Iran über Frauenrechte gesprochen, auch innerhalb religiöser Diskurse? Wie interpretieren Theologinnen und Religionswissenschaftlerinnen die eigenen Traditionen? Das hat uns Hamideh Mohariri erläutert. Sie ist in Iran geboren und aufgewachsen. Wir haben wenige Tage vor Beginn des Krieges im Nahen Osten mit ihr gesprochen. Als sie noch in Iran lebte, hat die Religionswissenschaftlerin für mehr Rechte und Freiheiten der Frauen gekämpft. Dementsprechend traurig macht sie die Entwicklung im Hinblick auf die Frauen in den letzten Jahrzehnten. Als besonders bedrückend empfindet sie, dass vieles im Namen der Religion geschieht. Hamideh Mohariri hat uns erklärt, welche Koranstellen im Zusammenhang mit Frauenrechten immer wieder zitiert werden.
Ja, es ist in der Tat sehr wenig Stellen im Koran. Wenn man dann tatsächlich für alle Themen etwas aus dem Koran herauslesen will, ist es ja nicht so ganz einfach, weil ja der Koran ist ja nicht thematisch aufgeteilt und man muss dann immer zwischen Zeilen und auch in der Erzählungen dann was daraus lesen, ob das dann sich auf die Situation der Frauen bezieht, auf die Rechte der Frauen bezieht. Und in der Tat ist es tatsächlich im Koran auch Stellen, die dann rechtlich gesehen die Frauen nicht so sehen, wie wir heute gewohnt sind. Gleichberechtigung ist kein Thema, das in einem Buch von 7. Jahrhundert zu finden ist. Da war ja überhaupt gar kein Thema, dass dann die Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und wenn man dann diese Stellen tatsächlich als offenbartes Wort Gottes versteht, das wortwörtlich für alle Zeiten gültig sind, dann kann man natürlich sagen, die Frauen haben weniger Rechte als Männer. Und das ist problematisch.
Also lässt sich der 8. März, dieser politische Kampftag für Rechte und Teilhabe, überhaupt mit religiösen Texten aus dem Koran in Verbindung bringen?
Oder anders gesagt, kann man aus dem Koran Argumente ableiten, die heutige Forderungen nach Gleichberechtigung stützen?
Auf jeden Fall, dass man sagen kann, die Rechte, die dann die Frauen tatsächlich durch solche Bewegungen bekommen haben, finden wir schon tatsächlich in dem Koran. In einer Zeit, wo die Frauen wirklich gar keine Rechte hatten und als Objekte galten. Die Frauen könnte man weitergeben, wenn der Mann gestorben war. Die Frauen hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas als Rechtsperson zu gelten. Das hat aber der Koran ihnen ermöglicht. Ich möchte nicht auf die Stufe des 7. Jahrhunderts bleiben, aber das zeigt, und das ist auch mein Verständnis vom Koran, da wo Unrecht passiert, muss man aktiv werden und muss man was dagegen tun. Das heißt, das ist die Botschaft aus diesen Stellen. Und da kann ich mir sehr gut anknüpfen und sagen, ja, diese erste kleine Schritte waren da, kann ich auch aus meiner Religion herauslesen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in einer Zeit lebe, wo man diese Ungerechtigkeiten weiter begegnen und bekämpfen kann.
Wenn wir über den Islam sprechen, dann wird häufig von außen über muslimische Frauen geredet, über ihre Rolle, über ihre Freiheiten, über angebliche oder vielleicht auch tatsächliche Zwänge.
Ja, und seltener wird darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Lebenswege sind, wie sehr Herkunft, Familie und persönliche Überzeugung eine Rolle spielen, wenn es jetzt zum Beispiel ums immer wieder diskutierte Kopftuch geht.
Deshalb wollten wir wissen, wie Frau Mohariri die Situation muslimischer Frauen hier in Deutschland beschreibt, wie viel Spielraum es gibt und wie viel davon abhängt, wie Religion im eigenen Umfeld verstanden wird.
Sehr unterschiedlich. Also es kommt wirklich darauf an, weil die muslimischen Frauen in Deutschland sind ja aus unterschiedlichen ursprünglichen Traditionen, die sie dann kommen und auch Familienverhältnisse. Und es kommt darauf an, in welche Tradition, in welche Familie man lebt Und wie dann die Frauen selbst sich tatsächlich auch einbringen und wenn dann die Ungerechtigkeiten sind, dass sie dann auch davon überzeugt sind, dass wir auch religiös etwas dagegen setzen können. Es ist sehr, sehr unterschiedlich.
In Ländern wie Afghanistan werden Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen. Frauen werden aus dem öffentlichen Leben gedrängt.
Ja, und häufig wird das religiös begründet. Es heißt dann, der Islam erlaube Bildung nicht oder schreibe Frauen eine bestimmte Rolle zwingend vor.
Furchtbar. Also das tut richtig weh, wenn das dann gesagt wird, dass im Koran oder im Namen der Religion tatsächlich die Frauen kein Recht, zum Beispiel, was man aus Afghanistan kennt, auf Bildung haben. Das ist ja das Schlimmste, was dann so ein Moslem, eine Muslima sagen kann, weil gerade die Bildung hat ja ganz, ganz große Stellenwert im Islam. Und es gibt sehr viele Überlieferungen, dass dann die Bildung Pflicht ist für Männer und Frauen. Also das sind dann, was gesagt wird, was wir dann so heute hören, als Legitimation für furchtbare Verhalten gegenüber Frauen ist genau gegen den islamischen Prinzipien.
Man kann, denke ich, nicht ausblenden, dass die alten religiösen Texte, also der Koran und auch die Bibel, das Alte und Neue Testament, Schriften sind, die in ihren Frauenbildern stark in der Zeit ihrer Entstehung verankert sind.
Das findet auch die katholische Theologin Martina Kreitler-Koos aus Osnabrück. Sie hat sich mit Frauenbildern in der Kirchengeschichte beschäftigt und über die heilige Clara von Assisi promoviert. Auf die Frage, welche Frauenbilder in der Bibel vorherrschen, sagt sie:
Zunächst muss man einfach sagen, dass die Bibel als Buch ja sehr kompliziert entstanden ist oder sehr, sehr vielfältige Entstehungsstrukturen hat, eigentlich ein Buch der Bücher ist und insofern viel Frauenleben da tatsächlich abgebildet wird, ganz verschiedene Frauengeschichten, es gibt die Mächtigen, es gibt die Ohnmächtigen, es gibt die mit Namen, viele, viele auch namenlos tatsächlich. Und da unterscheiden sich das Alte und das Neue Testament nicht so gravierend, insofern es natürlich, davon gehen wir aus, Geschichten sind, die Männer aufgeschrieben haben, festgehalten, tradiert haben und die natürlich auch in patriarchal geprägten Gesellschaften entstanden sind. Insofern ist es eher erstaunlich, dass wir auch ganz eigensinnige, widerständige Frauen beispielsweise finden, dass wir mächtige Frauen in der Bibel finden, aber auch sehr leicht erklärbar, warum so viele namenlos bleiben und auch so viele den vulnerablen Gruppen zuzurechnen sind.
Wenn wir jetzt über Jesus nachdenken und das Frauenbild im Neuen Testament, da gibt es Aspekte, die immer wieder mal diskutiert werden. Dazu gehört unter anderem auch die Frage, hatte er nur Jünger oder gab es auch Frauen in seinem Umfeld mit gleichem Status? Generell findet Martina Kreitler-Koos, dass sich im Neuen Testament der Blick auf Frauen ganz allgemein verändert hat.
Und was man beobachten kann, dankbar zu aufnehmen und zur Kenntnis nehmen kann, ist, dass tatsächlich für diese Zeit Jesus Christus mit Frauen oder der Mann Jesus mit Frauen sehr achtsam umgegangen ist, sehr wertschätzend. Also dass er sie außerordentlich im Blick hatte oder mehr als man hätte erwarten können. Natürlich auch nicht vollumfänglich. Jesus ist so gesehen dann auch ein Kind seiner Zeit, der Mensch Jesus und vor allem die Erzählungen über ihn. Und doch lässt sich das staunend feststellen, dass er einen wertschätzenden Blick auch auf Frauenleben gehabt hat. Also Gleichnisse beispielsweise, wo er Frauen zu Protagonistinnen macht. Oder Szenen, wo er mit Frauen in Kontakt und in Berührung ist. Bis dahin, dass die erste Auferstehungszeugin eben eine Zeugin, eine Frau gewesen ist.
Dass Frauen auch Zeugnis ablegen von der Auferstehung, ist auch deshalb ungewöhnlich, da das Wort von Frauen in der damaligen Gesellschaft nicht vor Gericht galt.
Unbedingt. Also Frauen waren vor Gericht nicht zum Zeugnis fähig. Das hat nicht gegolten juristisch. Das ist ein ganz spannendes Detail im Grunde dieser Geschichte, dass das Auferstehungszeugnis das erste von Menschen überbracht wird, denen man sozusagen vor Gericht nicht geglaubt hätte. Es geht ja noch ein bisschen voraus. Es sind Frauen, die unterm Kreuz ausharren. Mindestens in der Mehrzahl sind es die Frauen. Es sind die Frauen, die am Morgen zum Grab gehen. Und es sind dann eben die Frauen, die Auferstehungszeuginnen.
Spannend ist ja im Blick auf die Frauen in der katholischen Kirche, dass es da unterschiedliche Bewegungen gibt. Maria 2.0 setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Frauen auch in der katholischen Kirche Weiheämter bekleiden können. Und daraus ist dann auch die Reformbewegung des Synodalen Wegs entstanden. Eine andere Initiative, Maria 1.0, möchte, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht geweiht werden. In dieser Frage soll alles traditionell so bleiben, wie es ist. Und durch die Gnade der heiligen Gottesmutter Maria sei die Kirche vermutlich die älteste emanzipatorische Institution, heißt es bei Maria 1.0. Die Theologin Martina Kreidler-Koos wiederum schaut so auf dieses Frauenthema in der Kirche.
Ich bin selbst Beraterin beim Synodalen Weg gewesen und habe das also eifrig mitverfolgt und kann tatsächlich, das möchte ich auch gar kein Hehl aus meiner Sympathie für die Bewegung Maria 2.0 machen, die zahlenmäßig deutlich größer ist und vor allem aus Frauen besteht, die schon sehr lange Zeit und sehr intensiv kirchliches Leben getragen haben. Also diese Aufbruchsbewegung Maria 2.0, die ist von vielen, vielen älteren Frauen getragen. Das wird manchmal auch ein bisschen benutzt, um da etwas Despektierliches drüber zu sagen. Aber wenn man da genau hinschaut, dann sind das Frauen, die kirchliches Leben aufgebaut, bereichert, inspiriert, ermöglicht haben, die im Laufe der Jahre sagen, es muss sich jetzt auch strukturell etwas ändern. Wir können nicht immer warten darauf, wir können nicht immer vertröstet werden, dass es eben einen reglementierten Zugang gibt zu Macht und Verantwortung in der Kirche. Die Bewegung Maria 1.0 ist tatsächlich eine Gegenbewegung. Also nichts, was ein eigenständiger Aufbruch gewesen wäre, sondern was abwehrend reagiert auf diese Idee Maria 2.0. Und der Slogan dieser Gruppe Maria 1.0 lautet: Maria braucht kein Update. Da würde ich immer sagen, ja, das würde ich auch so sehen. Aber das kirchliche Frauenbild braucht es dringend. Und deshalb bin ich allen Frauen dankbar, die sich bei Maria 2.0 engagieren oder auch engagiert haben. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass auch diese Bewegung ein bisschen zurückgedrängt wurde, abgeflaut ist, ernüchtert und enttäuscht an vielen Stellen ist, weil es eben alles so furchtbar mühsam ist, weil es so erklärungsbedürftig ist, weil die katholische Kirche eben doch an manchen Stellen sehr schwergängig ist und gerade in puncto Frauen ist ein bisschen rätselhaft für mich, dass sie sich da mit Aufbruch so schwer tut. Es wird auch das zum Internationalen Frauentag gesagt. Es wird oft behauptet, diese ganze Bewegung, Synodaler Weg, das Engagement für die Frauen hier in der Kirche in Deutschland oder in der westlichen Hemisphäre, das wäre so ein westliches Problem. Aber es gab die sogenannte Weltsynode, die Papst Franziskus noch initiiert hat, wo ganz klar war, dass das Thema Frauen und Kirche, gleichberechtigter Zugang zu Verantwortung, ein guter und fairer Umgang mit Macht, Partizipation, Teilhabe an Entscheidungsprozessen, das betrifft Frauen in der katholischen Kirche auf der ganzen Welt.
Vom Land in die Kirchen, in die Welt. Wir haben ganz unterschiedliche Frauennetzwerke kennengelernt, mal mit einem religiösen Hintergrund, mal ohne, aber alle sind vereint im Kampf um Teilhabe und Gleichberechtigung.
Der Weltfrauentag wirkt ja nach außen oft wie ein fester Termin im Kalender, doch je tiefer man einsteigt, desto deutlicher wird, dass er Fragen stellt, die weit über einen einzigen Tag hinausreichen. Fragen nach Bildung, nach Selbstbestimmung, nach der Verantwortung, die jede Gesellschaft trägt. Dazu nochmal Pastorin Susanne Paul.
Es muss einfach ins Bewusstsein der Menschen, dass wir weit gekommen sind, dass unsere Vormütter viel für uns erkämpft haben. Also wir stehen ja auch auf ihren Schultern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber dass eben immer noch nicht so ist, dass wir sagen können, yippie, wir haben paradiesische Zeiten und da wollen wir hin.
Mit diesen Gedanken sind wir am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diese, wie alle weiteren Folgen, findet man auch online, und zwar unter ndr.de/info oder in der ARD-Audiothek.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de.
Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinia.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.